Die Grauburgunder-Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
Wir sind Maria Christina Piwowarski
und Ludwig Lohmann
von Blau-Schwarz-Berlin.
Herzlich willkommen zur Folge 62 von Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
Guten Abend.
Es fühlt sich ganz schön wild an, dass ihr uns jetzt schon wieder seht. Aber tatsächlich hatten wir ja gerade erst Folge 61 nachgeholt vom März, weil wir da ja so cranky waren und das ausfallen lassen mussten. Und Folge 62 ist jetzt heute ganz planmäßig. Also haben wir zwei Folgen mit wenig Vermissen dazwischen, was ja vielleicht auch ganz schön ist.
Wir haben die letzten Tage eigentlich nur mit Lesen verbracht, nichts anderes.
Nee, alles gecancelt.
Wirklich schön, sehr, und sehr schön.
Versucht hinterherzukommen, so schnell es nur geht. Ihr könnt, bevor wir wie immer mit guten Getränken und dann auch bald Lyrik starten, vielleicht schon mal kommentieren, ob der Ton gut ist, ob es euch gut geht, ob ihr euch freut, uns zu sehen. Und später, wenn ihr es hört, könnt ihr irgendwann mal eine E-Mail schicken, dass ihr euch freut, uns zu hören, wie zum Beispiel der liebe Lars das gemacht hat. Vielen Dank, lieber Lars. Du weißt, wer du bist, dass du uns so viel Freude gemacht hast.
Das war echt cool.
Das war cool, oder?
Wer uns ja auch immer viel Freude macht,
ja,
ist Anke.
Immer noch.
Wir haben ja einen eigenen Weinkeller, der nur Ankes Keller heißt.
Ja.
Jetzt trinken wir ein Juwel.
Ah, ich muss das aber aufmachen, du musst ja Lyrik machen.
Ich mache Lyrik, okay.
Von Juliane Eller Weine, weil wir ja immer noch auf der Suche nach kelternden Winzerinnen sind, also nach Winzerinnen, die Grauburgunder herstellen, also Frauen-Grauburgunder.
Frauen-Grauburgunder.
Ludwig.
Ja.
Aber witzig.
So.
Also Ludwigs Humor wie eh und je, das gute Geräusch wie eh und je. Mm. Ich guck mal kurz.
Es ist ja schön, wenn so manche Dinge sich einfach niemals ändern.
Mm-hmm.
Bei anderen ist es anders. Da ist es auch gut, wenn sich Sachen ändern.
Erst anstoßen und dann erzählst du, was das für eine Überleitung
dann
war.
Dann wäre ich philosophisch. Nein.
Geil.
So.
Auf die Folge, mein Lieber.
Ja. Welche Folge? 62.
Cool. Krass. Und auf euch?
Bald kann man Rente gehen.
Köstlich.
Der beste Weißwein des Tages.
Das glaube ich.
Also es gibt ein paar schöne Neuigkeiten. Und zwar im Juli machen wir eine kleine Sonderfolge. Nee, eigentlich ist die genauso lang wie die anderen. Mhm. Keine kleine Folge. Es ist eine normal lange Sonderfolge zum Internationalen Literaturpreis.
Vom HKW.
Vom HKW.
Lieben wir ja schon seit vielen Jahren sehr. Und da freuen wir uns total, dass wir die Shortlist, darf man schon sagen,
genau,
vor euch ausbreiten dürfen.
Also, das ist der einzige Preis in der deutschen Preislandschaft, wo der oder die ÜbersetzerInnen und der und die Autorin gleichzeitig ausgezeichnet werden. Und ein sehr internationaler Preis.
Und der internationale Literaturpreis.
Genau,
ist ein internationaler Preis.
Ne? Genau. Und hab's mir gemerkt, gut, oder?
So
blinden vorbereitet. Und genau, das sind 6 Bücher auf der Shortlist und die werden wir alle in der Juni-Folge besprechen. Das heißt, da gibt es da keine Lyrik am Anfang. Dafür 6 Bücher von der Shortlist des Internationalen Literaturpreises. Das wird im Juni stattfinden. Ihr könnt das trotzdem genauso wie gehabt anhören, anschauen hier. Wir werden vielleicht im HKW sogar sein und das dort aufnehmen. Müssen wir mal gucken, das wissen wir noch nicht genau.
Aber jetzt fangen wir mal mit Lyrik an, weil jetzt ist
ja
noch
Lila
2 Folgen
Lyrik
hin bis dahin.
Und zwar, I too am America. Auch ich bin Amerika. Das ist ein Zitat von einem amerikanischen Dichter, Langston Hughes. Genau, und zwar hat der deutsche Schriftsteller, Übersetzer, Essayist Stefan Hermlin 1948 im Verlag Volk und Welt,
den kenne ich.
Genau, was später so DDR-Verlag war, 1948 war das noch die sowjetische Besatzungszone. Das war noch die Zeit, als die Staaten noch nicht richtig getrennt waren, als es zum Beispiel auch einen starken Papiermangel und alles gab. Und in der Zeit hat er in dem Verlag Volk und Welt eine Sammlung von Lyrik schwarzer Dichterinnen und Dichter herausgegeben. Und Die ist jetzt wieder aufgelegt worden in dem tollen, unabhängigen, aus Göttingen stammenden Wallstein Verlag. Und in einer tollen Neuausgabe mit einem Nachwort von Heinrich Detering.
Oh ja.
Genau, Heinrich heißt er, ne? Herausgegeben von Eva Tanita Graz und Kai Sina. So. Und genau, Stefan Hermlin, vielleicht nur so zwei, drei Sätze zu ihm. Er ist in Chemnitz geboren, in so einer jüdischen Fabrikantenfamilie. Er ist ein straffer Kommunist geworden, ist dann vor den Nazis ins Ausland geflohen und war in der DDR so einer der großen Staatsschriftsteller und hat immer auch an den Sozialismus geglaubt. Der Marxismus war für ihn ein wichtiges Thema, die Klassenfrage und alles. Und das ist auch ein wichtiges Thema an diesen Texten allen, weil es geht bei der Frage der Rassifizierung immer auch um die Frage der Klasse. Also er sagt zum Beispiel auch, dass die schwarzen ArbeiterInnen und die weißen ArbeiterInnen sich verbünden sollen. Das wird in vielen Gedichten, hier spielt das eine Rolle. Und ich lese jetzt eins vor von County Cullen aus dem dunklen Turm. Nicht wollen wir sehen stets, was dein Ertrag für andere ist, der Früchte goldener Schein. Nicht immer dulden, schweigend und gemein, dass der Geringere den Bruder schlag. Nicht ewig sei in andre Traumesnacht ihr Leib berauscht von unserem Flötenton. Nicht seien wir stets in schlauere Bestien frohn. Wir waren für ewige Tränen nicht gemacht. Nacht, aus der weißer Sternglanz sich ergießt, ist grad so schön, wenn sie sich düster schließt. Und Knospen gibt's, denen das Blühen versagt. Im Lichte ist, sie sterben, wenn es tagt. So bergen wir das Herz, das ihr zerbrecht, im Dunkel unser sterbendes Geschlecht. County Cullen gilt...
Noch nie gehört.
Der gilt als einer der großen Repräsentanten der Harlem Renaissance.
Mhm.
Und hat sehr, sehr politische Gedichte geschrieben. Das ist eine Übersetzung, auch von Stefan Hermlin. Also der hat die alle selbst übersetzt. Okay. Der hat die auch ausgewählt anhand von Anthologien, die es in den USA auch schon gab.
Mhm.
Und das merkt man deutlich. Das ist, würde ich sagen, gar keine Übersetzung, sondern das ist eher eine Nachdichtung. Also der geht relativ weit weg vom Originaltext und opfert dem Reim auch sehr viel. Genau, also
das ist
oft
so eine ganz schwere Entscheidung, ja. Ne?
Also würde man das jetzt heute übersetzen, das ist eine Übersetzung von 1948, vielleicht sogar noch eher. Mhm. Man würde das heute definitiv nicht mehr so übersetzen. Heutzutage ist der Trend ja eher schon, dass man relativ nah am Text, am Originalwortlaut bleibt und dafür vielleicht dann eher den Reim opfert. Aber es ist als geschichtliches Dokument und als Beweis auch dafür, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg halt auch wichtig war, die afroamerikanische Lyrik und Dichtung ins Bewusstsein der europäischen LeserInnen zu holen. Ganz, ganz wichtiges Bindeglied. Und ich finde, Stefan Hermlin hatte eine großartige Pionierarbeit auch geleistet und sich sehr dafür eingesetzt, dass in Deutschland diese DichterInnen gelesen werden konnten. Deswegen ist auch Ich bin Amerika im Wallstein Verlag erschienen. Lyrik schwarzer Dichterinnen und Dichter finde ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch, auch wenn man über die Übersetzungen manchmal ein bisschen stolpert. Und
aber
es ist auch
zweisprachig.
Genau, es ist zweisprachig. Man kann die englischen Originale lesen und es gibt sehr, sehr gute Begleittexte zu jedem Gedicht. Es gibt genau das Nachwort, es gibt das Vorwort von Stefan Hermlin und sowas. Also es ist wirklich eine Entdeckung für die Personen, die sich so für die afroamerikanische Lyrik interessieren.
Oder den DDR-Buchmarkt.
Ja, also die ganze editorische Geschichte auch dazu, wie das zustande kam und wie die Auswahl zustande kam. Und das sind wirklich Gedichte von 18 verschiedenen AutorInnen, also zwei Autorinnen sind dabei, der Rest sind Männer. Die ersten sind, glaube ich, schon 1780 oder sowas. Also es geht sehr weit zurück.
Ein bisschen von mir will doch immer auch, dass alles gut ist.
Ja, ich finde es gut, sehr sympathisch.
Danke. Wo auf jeden Fall nicht alles gut ist.
Königin der Überleitungen.
Ist in der Familie von Rosa.
Ja.
Da kann man mal sagen, da ist nicht alles gut.
Da war auch nie alles gut.
Genau. Wir sprechen über Dana von Suffrins zweiten Roman, nochmal von vorne, der in diesem Frühjahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Und es ist ganz lustig, weil wir die Diskussion eigentlich nicht führen wollten, aber wir hatten so mit Paula Fürstenberg und auch mit Stefanie de Velasco ja für dieses Frühjahr doch auch schon auffallend viele Kiwi-Titel. Und trotzdem haben wir beschlossen, Dana von Suffrin wollen wir auch unbedingt besprechen und da keine Rücksicht drauf nehmen, weil Kiwi soll ja nicht bestraft werden, weil sie ein wahnsinnig tolles Programm gemacht haben mit also gerade sehr, sehr coolen deutschsprachigen Autorinnen jetzt im Frühjahr. Das ist ja was, was man sehr feiern muss. Rosas Familie. Willst du mal ein bisschen versuchen zu erzählen, worum es nach und vorne geht?
Rosas Familie, also das ist eine, Rosa ist die Erzählerin in dem Roman nochmal von vorne. Sie kommt nach Hause in die Wohnung ihres Vaters, der ist kurz bevor die Erzählung einsetzt gestorben. Und sie ist erst das erste Mal alleine in seiner Wohnung und guckt die Dinge an, die in der Wohnung stehen und guckt aus dem Fenster. Und diese Bewegung oder dieses Anschauen, das setzt so eine Erinnerungsbewegung in Gang. Und eigentlich ist ein relativ klassisches Erzählsetting. Ne? Man geht zu den Eltern nach Hause, die sind nicht mehr da und auf einmal erinnert man sich so. Genau. Und dann erzählt sie die Geschichte ihrer Familie, die ist sehr, sehr interessant. Der Vater stammt von rumänischen Juden ab, die vor den Nazis nach Palästina geflohen sind. Also der Vater ist dann im späteren Israel aufgewachsen und lernt dort, ich glaube, es war Ende der 60er Jahre, eine Deutsche kennen, die nach Israel gegangen ist, um dort im Kibbutz zu leben, weil sie denkt, ihre Eltern und alle überhaupt in Deutschland waren alles Nazis und sie muss jetzt sozusagen genau das Gegenteil tun, so ein radikaler Philosemitismus nach Israel gehen und eine Gegenerzählung zu dem Nationalsozialismus aufbauen. Und da lernt sie den Vater von der Rosa kennen und die gehen dann zusammen nach Deutschland, ziehen nach München in die Nähe dieses olympischen Dorfes, wo es auch diese schweren Anschläge gab. Und genau, und der Vater versucht dann so, die Familie zusammenzuhalten. Und eigentlich hätten die schon ganz, ganz früh merken müssen, dass die nicht zusammenpassen. Ne? Sie streiten eigentlich die ganze Zeit. Die Mutter wenn ich mich richtig erinnere, die kauft die ganze Zeit ständig Sachen ein. Und der Vater arbeitet sich einen Wolf. Und dann werden halt die zwei Töchter geboren, Rosa und ihre ältere Schwester.
Nadja,
genau. Und die Nadja ist eigentlich eine, es gibt ja manchmal so Menschen, die gehören eigentlich von Anfang an nicht so richtig zu ihrer Familie dazu. Ne? Die wollen eigentlich mit ihrer Familie schon relativ früh nichts zu tun haben. Und genauso so habe ich mir diese Nadja vorgestellt, also wird sie auch gezeichnet, als eine, die schon mit 10, 12 am Esstisch sitzt und sagt, eigentlich seid ihr Fremde für mich und so. Und dann haut sie auch relativ früh ab und ist dann auch immer für mehrere Jahre verschwunden. Also die ganze Bürde der Erzählung der Familiengeschichte liegt auf Rosa. So. Und immer wieder geht es dann auch, wenn sie sich daran erinnert, geht es auch an die Großmutter, die noch in Israel lebt. Und sie ist dann auch ein bisschen genervt, dass sie dann immer diese Großmutter dort besuchen muss und diese Sommer da verbringen muss am Mittelmeer und jeden Tag ins Altenheim fahren. Und überall dieser ganzen Geschichte schwebt wie so eine Art dunkle Wolke, die mal mehr Sicht, mal weniger Sicht verbirgt, der Holocaust. Also diese Erzählung, die erdrückend ist. Einmal so aus der Perspektive des Vaters, der halt jüdisch ist und halt dieses Trauma der Vertreibung und der Diaspora in seinen Genen trägt. Und die Mutter, die alles dafür tun will, dass dieses Trauma irgendwie heilt. So, und da völlig übers Ziel hinausschießt. Und beide Eltern tragen sie etwas in sich, was auch in der Rosa so fortgeschrieben wird. Und das führt zu ständigen Konflikten, weil niemand eigentlich so richtig sich wohlfühlt in seinem eigenen Leben.
Und das Interessante ist auch, dass dieser Vater, der eigentlich unter der aktuellen politischen Situation oder unter der jüngeren Vergangenheit so den Yom Kippur-Kriegen viel mehr leidet, während seine deutsche Frau sozusagen diese Stellvertreter Schuldabbau, also wirklich ganz, ganz intensiv sich schuldig fühlend, aber auch auf so ein ganz begrenztes Maß. Also es geht zwar schon um das Land, um das, was Deutschland getan hat, aber sie schaut zum Beispiel auch nie so genau auf ihre eigenen Eltern. Oder immer wenn es zu nah wird, hört sie dann schon auch auf, genau dahin zu gucken. Diese Rosa-Nadja-Beziehung, die ja eine ganz abwesende ist, ne? Also Rosa, die sich einerseits nach Nadja sehnt, andererseits aber auch sehr enttäuscht von ihr ist, die auch nicht zum ersten Mal, also es ist auch immer nicht ganz klar, dieses Buch hat eine ganz große Stärke, finde ich, in Ambivalenz und in so changierend und zulassend, dass man nicht so richtig sagen kann, hat sich jetzt Nadja von der Rosa wirklich und mit ihr sicherlich von der Familie, oder ist auch Rosa diejenige, die den Kontakt abgebrochen hat? Also das ist wechselt auch so ein bisschen je nach Perspektive. Ich finde es ein unfassbar elegant geschriebenes Buch. Also es hat so, du sagtest, es hat so einen klassischen, so ein klassisches Setting sozusagen zum Anfang. Aber also was Dana von Suffrin vor allem macht, ist, also wahnsinniges Vertrauen zu haben in ihre Figuren und auch in ihre Leserinnen und auch zu riskieren, dass die Hälfte davon vielleicht einem klareren Plot lieber folgen würde und dass sie die vielleicht auch verliert. Also es ist so ein wahnsinnig schönes, nicht anbiederndes Erzählen, weil das, was diese Rosa erlebt in dieser Wohnung und beim Auspacken oder beim Einpacken, beim Schauen, was ist vom Vater übrig geblieben, was sind da noch für Reste im Kühlschrank, was muss entsorgt werden, was erinnert sie, was rührt sie, was nervt sie auch. Diese ganzen
Erinnerungsspitzen
und Blitze, die sind völlig unchronologisch und die sind auch, finde ich, unfassbar doppelbödig.
Aber genauso, wie es halt auch ist, ne? Also du rekonstruierst ja dein eigenes Narrativ nicht in so einem super glatten, linearen Plot, ne? Sondern du siehst meinetwegen den Tisch, also schreibt sie an einer Stelle, an diesem Tisch saß der Vater, als der Hund gestorben ist, und dann lag dieser Hund, das ist eine der krassesten Szenen, fand ich in dem Buch, da lag dieser tote Hund halt auf dem Küchentisch und der Vater, der sonst immer sehr schweigsam war und sehr reserviert, bricht auf einmal in Tränen aus und dann sitzt dieser 10-jährige Rosa vor ihm und sieht ihren Vater halt dieses eine Mal so Emotionen zeigen, als der tote Hund da liegt, sowas. Und dann sieht sie halt jetzt diesen Tisch und es wird so wieder so aufgerufen. Oder eine andere sehr starke Stelle fand ich, da schreibt sie darüber, dass ganz viele deutsche Familien die Besitztümer der vertriebenen oder deportierten Juden auf diesen Judenauktionen gekauft haben. Und dann heißt es so, ja, jede Gabel, jede Vase, jeder Teller hat eine Geschichte. Und jetzt, ich kann nicht hier sitzen, ohne diese Geschichte mitzudenken, sowas, weil es halt sein kann, dass genau diese alten, also irgendwelches Silberbesteck oder so, dass das halt Besteck ist, was Juden und Jüdinnen weggenommen wurde und jetzt halt in diesen deutschen Haushalten liegt. So,
oder? Aber dafür ist es, also das sehe ich auch, aber dafür ist es eben so enorm, also es hat nirgends Pathos. Dieses Buch hat, ich finde, das hat so eine ganz krass mögliche Ambivalenz zwischen, es ist manchmal so extrem lustig, also es ist so witzig zum Teil auch, dass du dich also auch die ganze Zeit beim Lachen wunderst, dass du darüber lachen kannst. Dann hat es unfassbar traurige Stellen auch, aber es hat, obwohl es eigentlich so eine große Erzählung ist, noch immer wieder so geschichtliche Einsprengsel macht, die dann auch so ein bisschen wirken. Also ich habe lange gebraucht, bis ich verstehen konnte, sind die jetzt gerade relevant, sind die wahr, stimmt es, was da steht, ist es wichtig, ob das stimmt? Und bin zu dem glücklichen Schluss gekommen, nein, es ist nicht, also mir in dem Fall nicht gewesen. Aber dieses Ganze, selbst diese Szene mit dem Geschirr ist so pathosfrei und auch immer wieder auf so einer changierenden Grenze zwischen witzig.
Total lustig und todtraurig.
Auch ein bisschen böse, diese eine, aber ohne, dass es zu viel ist.
Ja,
so.
Und diese eine Szene, wo sich Hitler mit Mussolini und ich weiß gar nicht, wem noch trifft, und dann zeichnen sie die Grenze von Rumänien.
Das ist der rumänische, ja, genau. Irgendwie, der dann diesen Herzinfarkt
hat. Ja, genau. Und
denkt man.
Und Hitlers Stift war nicht gespitzt und dann hat er so einen relativ breiten Stift halt und zeichnet die Grenze ein, die dann in Real halt irgendwie
6 Kilometer
breit ist und die Leute, die halt in diesem Grenzstrich wohnen, ja, und das hat halt so einen Humor und ist gleichzeitig aber so bitter, weil so gezeigt wird, okay, so wurde halt Geschichte gemacht. Ne? Und
sie aber es ist auch egal, ob es wirklich in dem Fall so war oder ob es ein Beispiel ist, weil es als Literatur so gut funktioniert. Die ist ja auch Historikerin, so, ne? Man
genau, könnte
ja
glauben, dass es
diese,
weiß genau, was
diese tut, Grenzziehungsszene mit dem nicht angespitzten Stift gab, aber darum geht es gar nicht, weil das, was sie erzählt, ist wahr, selbst wenn das, womit sie es erzählt, gelogen ist, sozusagen. Das mag ich sehr.
Ja. Und das, was ich auch beeindruckend fand, also dass sie halt so durch diese Wohnung läuft und dann gibt es manchmal so relativ kurze Sätze und sie erzählt aus der Familiengeschichte und dann kommt sie aber in so eine Art, wie so ein Erinnerungsstrudel, oder ich habe mir das manchmal so vorgestellt wie so eine Schraube, die so eigentlich erstmal so ganz leicht ins Holz einsetzt mit der Spitze und dann fängt die sich an zu drehen und dann merkt man, okay, es geht immer tiefer und tiefer und sie macht das, indem sie Sätze baut, das ist total krass, wie sie das macht, die einfach über eine Dreiviertelseite gehen, ohne dass es einem auffällt, weil sie jetzt keine Satzklammern oder so hat, sondern das sind wie so schraubende Sätze, die immer tiefer reingehen und sie verhakt sich dann in so einen Gedanken und das und stößt dann vielleicht auch, wenn man jetzt mal in dieser Holz-Schraubenmetapher bleibt, dann vielleicht so auch auf Widerstände im Holz und dann fängt das auf einmal an zu knacken und man kommt auf ganz andere Ideen und man merkt so die Dimension dessen, was da eigentlich gerade aufgebohrt wird. Was man vielleicht am Anfang gar nicht abschätzen konnte, als man diese Schraube so aufgesetzt hat. Ne? Und so ist ihre Grammatik. Und es finde ich krass, dass sie so diese Bewegung der Erinnerung auch in so eine Syntax übersetzt.
Das und generell finde ich den Ton ganz stark in dem Buch. Also ich glaube auch, dass das so ein Buch ist, was sich so ein bisschen versperrt. Also wie ich vorhin so gesagt habe, das bietet sich so gar nicht an. Und es gibt, glaube ich, wahrscheinlich auch so Leute, die so irgendwie sagen so, weil es so ein bisschen, also weil die Tonalität so total stark ist. Und ich glaube, dass es was ist, was man... Also was ich total bewundere, aber wo ich auch verstehe, wenn Leute sagen, sie können das irgendwie nicht so richtig einschätzen oder es ist ihnen zu, die Erzählerin ist zu unzuverlässig oder sowas. Aber ich finde es ein ganz, ganz tolles Buch.
Ja, ist auch. Ja. Und?
Nochmal von vorne.
Du hast doch ihr erstes gelesen, ne?
Otto, ja. Und das ist sehr ähnlich. Das ist auch eine Familiengeschichte. Und es gibt auch zwei Schwestern. Und ich dachte am Anfang, es ist irgendwie so eine Art Weiterführung, aber es ist... Funktioniert total ganz gut.
Ja.
Es ist super schön auch.
Ja,
das schön, wenn man so schöne Bücher kriegt.
Ja. Ich habe mich ja auch gefragt, ob das eigentlich auch eine spezielle jüdische Erzählform ist. So mit dieser Melancholie, die da drin schwebt und die, wo auch vielleicht auch der Angst mit so einem ganz speziellen Humor begegnet wird.
Da bin ich so vorsichtig mit sowas. Mhm. Also das.
Ja, so zum Beispiel. Also mich hat das an manchen Stellen zum Beispiel auch an Maxim Biller erinnert, der auch so Familiengeschichten kann und der dann auch in so eine, du weißt auch nie, ob alles wahr ist, aber der auch so Brechungen einbaut, so zwischen, ja, ich sage jetzt die ganze Zeit, wie schlimm er war und im allerletzten Satz sage ich, aber ich habe ihn so gemocht, so, weißt du?
Also das ist aber, glaube ich, so ein Merkmal von guten Erzählerinnen oder von mutigen.
Ja, oder die Art und Weise, wie Familiengeschichte vielleicht als Narrativ auch verbaut werden kann. Also das ist was, also da kann man jetzt nicht sagen, ja, Punkt, richtig, aber ich habe da so eine Vermutung oder ich glaube, man könnte versuchen, in diese Richtung so Parallelen zu entdecken und würde da fündig werden in der Art und Weise, wie auch besonders so... Sie hat ja auch der Biller hat in der Zeit über sie geschrieben und sie hat gesagt, ich will nicht zu eurer Jüdin werden. So, also sie verweigert sich ja auch diesem Label und ich finde, das braucht auch das Buch nicht. Aber bestimmte Erzählform, ich finde diese, dass da so Strategien sind, die ich wiederentdecke bei anderen auch. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei ich glaube, dass es so die Brille ist, mit der wir gucken, ne? Und das ist natürlich irgendwie durch die, so eine jüdische Familiengeschichte zu erzählen oder eine Geschichte, die dann auch diese ganze Grausamkeit des Holocaust immer mit drin hat. Und selbst wenn es nicht beschrieben ist, wissen wir es so. Das verleitet, glaube ich, so ein bisschen zu so Parallelen. Ich glaube auch, dass es sein kann. Also behalte das nicht für ausgeschlossen, aber ich glaube, dass es das nicht, also für mich braucht es das nicht zumindest. So. Was ist denn hier schon wieder los? So, sind wir mit Dana von Sofren fertig?
Also ich hoffe nicht, aber jetzt für den Moment schon. Also ich finde, das ist wirklich ein ganz großes Buch, was ein bisschen leiser daherkommt, aber unglaublich stark ist. Und es lohnt sich, das anzufangen und dran zu bleiben.
Ja, das finde ich auch.
Das klingt auch noch 3 Wochen später nach. So, das ist
Und außerdem ist es nochmal von vorne, nochmal von vorne.
Ja. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auch Lust, noch Otto zu lesen.
Kann ich verstehen. Ja. So. Du jetzt dran oder
nee, mach du mal weiter.
Okay. Ich habe mich gefragt, warum mir das so geht, dass ich immer die Bücher, die ich am literarisch schönsten finde, wo ich oft so eine große Schönheit drin finde, in der Sprache oder in der Art, wie sie erzählt sind, sind leider oft unfassbar traurig oder dramatisch. Ja. Und so eins ist mir jetzt wieder begegnet, aber es ist so schön und es ist so tröstlich und... ich hoffe, ich finde Worte, das zu beschreiben, weil es nicht ganz einfach zu erzählen ist. Es heißt Birkenschwester von Caro van Tuyne. Und aus dem Niederländischen hat es Lisa Mensing übersetzt. Und es ist im sehr, sehr tollen Maro Verlag erschienen, den ich sowieso sehr mag. Und ich versuche erst zu erzählen, worum es geht. Und dann erzähle ich, wie es gebaut ist. Es geht um Mari. Mari ist mit Felix verheiratet. Und die sind ein junges, verheiratetes Paar. Und das ist eine große Besonderheit in Maris Leben. Denn als sie so, keine Ahnung, schon Anfang 20 war, hat ihre Mutter mit einem anderen Mann noch mal ein Kind bekommen. Und der andere Mann ist irgendwie, so, es war sowieso keine sehr erfolgversprechende Beziehung. Der sitzt jetzt wegen einer Haftsache im Knast und ist auf jeden Fall weg. Und dieses Kind ist auf die Welt gekommen und ist sehr, sehr schwer behindert auf die Welt gekommen. Also es kann, es ist blind, es ist taub, es kann die Beine nicht richtig bewegen. Es ist auch klar, dass die Überlebenschancen nicht sehr hoch sind von der Geburt an. Und dann stirbt die Mutter von Mari bei einer Herztransplantation. Ich erzähle die schlimmsten Sachen gleich am Anfang.
Herztransplantation, no way.
Genau.
Krass.
Und Mari entscheidet sich, dieses Halbgeschwisterchen, Tulli ist der, ist der Spitzname, Tula, bei sich aufzunehmen, weil sie die ganz doll liebt und kümmert sich um sie und lernt, wie man mit ihr kommuniziert und lernt, also macht so eine spezielle Ausbildung und beantragt bei der, also die Vormundschaft für sie.
Weil der Vater auch im Knast sitzt.
Weil der Vater auch im Knast sitzt. Und es niemanden gibt, der sich sonst darum kümmern würde und überhaupt, also das, sie hat so eine ganz, ganz enge Verbindung zu dieser Schwester, die noch ein Baby ist und die immer so im Beutel vor ihr so, ist auch so ganz klar, die wacht morgens auf und dann weiß sie so, wo Mari steht, weil sie kann sie ja weder sehen, noch kann sie sie hören und dann streckt sie so die Arme aus, wo sie weiß, dann nimmt sie sie so hoch und dann bindet sie sie so in ihren Beutel und hat so eine Kommunikationsform mit ihr entwickelt und es ist alles sehr langsam und sehr vorsichtig und darüber erfährt man aber erst nach und nach, während man dieses Buch liest, weil das Buch steigt da ein, wo Tulli gestorben ist. Das war abzusehen, dass sie nicht eine sehr lange Lebenserwartung hat. Und trotzdem ist Mari von dieser Traurigkeit völlig erschüttert.
Wie alt ist die geworden?
2, 3, okay. Also wirklich sehr klein.
Gott, dann hat die
ich weiß gar nicht, so Zahlen. Das ist so poetisch erzählt. Ich musste mir das, ehrlich gesagt, ziemlich mühevoll zusammenschließen. Und das funktioniert. Das erzähle ich gleich. Aber es wird auf jeden Fall in Wechselseite. Nee, das erzähle ich gleich. Aber Felix, der Mann, bleibt zu Hause und hat ein riesengroßes Verständnis auch für seine Frau und was sie da durchmacht und sieht sie auf eine Weise, dass ich immer so denke, boah, wenn alle Ehen so funktionieren, das ist wirklich eine ganz, ganz tröstliche, tolle Geschichte. Und Mari weiß aber nach dem Tod von ihrer kleinen Schwester, sie muss jetzt los, sie kann nicht zu Hause bleiben, sie muss jetzt raus und muss jetzt laufen. Und die fängt an zu laufen und geht spazieren in die Wildnis und auch nimmt keine Rücksicht auf Regen, Wasser, Sturm und so weiter. Die will einfach laufen und irgendwann ist auch klar, die Kreise werden immer weiter, die kommt abends nicht zurück. Sie hat Annie Dillard dabei und das ist natürlich was, was auch sehr am Anfang passiert und ich liebe das natürlich sofort. Und führt so eine Art Logbuch und das schickt sie dann auch irgendwie immer an Felix, der weiß auch, hey, die braucht jetzt ihre Zeit und die braucht jetzt ein bisschen Abstand und dann schickt sie ihm manchmal was mit der Post und dann kann er sie besuchen, sie schläft in Scheunen, sie schläft im Wald, sie isst irgendwie, was sie findet, manchmal tagelang gar nichts. Sie merkt aber auch, wie sie stärker wird, wie sie irgendwie zäh wird, also zäh auf so eine richtig kräftige Art und es gefällt ihr auch so ein bisschen und Felix ist zu Hause und baut am Haus und hofft immer, dass er ein schönes Zuhause baut und dass sie irgendwann gerne wieder zurückkommt und vertraut irgendwie ganz doll darauf, dass Mari irgendwie wiederkommen wird. Und er gibt ihr, und das ist auch so eine wahnsinnig tolle Geste, Richard Skeltons Landings mit. Und das liest sie. Und dann ist sozusagen diese Laufbewegung, diese Gehbewegung, auch so diesem Wind und Wetter ausgesetzt. Sie geht immer so einem Fluss entlang und will zum Meer so. Und auch mit dieser Lektüre-Erfahrung verknüpft. Also das so viel zum Plot. Und das erzählt ist auf eine der poetischsten, und ich weiß nicht, was Lisa Mensing noch übersetzt hat, ich muss das unbedingt recherchieren, weil es ist so unfassbar gut übersetzt, das ist also so eine ganz krasse Mischung. Felix erzählt in seinen Kapiteln immer sehr klar und Mari erzählt in ihren Kapiteln häufig fragmentarisch und natürlich von der Trauer gefärbt und einfach nicht ganz zuverlässig. Und was ganz toll ist, dass die Kapitel sich manchmal wiederholen aus ihrer und aus seiner Sicht, sodass man sich am Ende was Gutes über den Plot zusammenschließen kann, aus der Art, wie sie beide darüber sprechen. Sie treffen sich, sie schreibt ihm manchmal, wo sie ist, dann kommt er dazu und guckt auch und hofft auch immer, dass sie wieder mit zurückkommt, dass jetzt der Moment ist. Und er sieht aber auch, sie ist nicht so weit und sie muss noch weiterlaufen und er lässt sie dann auch. Und es ist ganz oft so, dass ich es gelesen habe, vor allem Absätze aus Maris Perspektive wie Gedichte, also es liest sich wie Poesie und ganz roh und ganz unmittelbar. Und es gibt so eine ganz wunderschöne Passage, wo ihr so eine flügellahme Dohle wie vor die Füße fällt und die begleitet sie dann über mehrere Wochen und dann ist sie mit diesem Vogel irgendwie und das reicht ihr so. Und es hat eben viel mit Wandern oder Laufen. Wandern ist es viel, viel zu faktisch. Aber sie läuft in der Wildnis und sie hält es irgendwie aus. Und sie läuft auch vor sich weg, sicher, und vor dieser Trauer. Und läuft aber auch und erinnert sich an diese Schwester und liest. Also vieles funktioniert auch über die Zitate von Richard Skelton oder auch Anne Carson. Also es ist ganz viel Literatur auch mit eingebettet. Und es ist so, so traurig und so, so schön. Es gibt unfassbar großartige Sexszenen. Also das kann man vielleicht auch noch sagen, das ist ein Buch über Trauer. Also es gibt ganz, ganz tolle Beschreibungen, wie die sich treffen und wie die plötzlich so Lust aufeinander haben und sich auch so festhalten, ohne dass es so pathologisches Festhalten ist, sondern es ist so ein ganz, ganz schönes Sexszenen und ganz toll übersetzt. Ist angekommen, worum es geht?
Das klingt nach einem Maria-Buch.
Ja, oder?
Also, und weil, also ich glaube, es ist nicht wegen den Sexszenen, sondern...
Doch.
Also, darum geht es mir aber nicht, sondern weil das so, wie du das gerade beschrieben hast, eine Geschichte von einer Frau ist, die sich auch irgendwie in sowas so hineinstürzt und was vielleicht auch manchmal bedeutet, sich aus was herauszustürzen. So. Und das, ich finde, dass du oft Bücher liest oder beschreibst oder hier empfiehlst, die so ein gewisses, vielleicht auch obsessives Verhältnis zur Welt dann irgendwie zeigen, wo die, weil hier Dorian Negrifa zum Beispiel der Geist in der Kehle oder so, dass sie dann wie besessen ist davon, diese Dichterin zu übersetzen, darüber zu schreiben oder halt dieses genau halt das jetzt rausgehen, genau so, so irgendwie auch was machen, was vielleicht auch so ein bisschen auf den ersten Blick zumindest von außen kein rationales Verhalten ist, sondern einfach weggehen. So, ne? Das kann man nicht einordnen in irgendeine Art von Ökonomie oder sowas, sondern es ist einfach, okay, ich mache jetzt genau das, was sich für mich richtig anfühlt.
Ich habe auch glaube, so auf dein Espedal gedacht.
War früher auch mal ein Maria-Buch.
Und du hast es ja auch irgendwie, ne? Gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen und dieses sich irgendwie wegbewegen oder und dieses rhythmische Schritte und laufen und dabei lesen und irgendwie sich in der Bewegung und dann die Worte, die Schritte, die Worte werden. Und das ist wirklich, also ich muss Lisa Mensing nochmal über alle Maßen loben. Das ist bei jedem Satz, der mir gefallen hat, und es haben mir so viele Sätze gefallen, es waren so tolle Passagen, ich habe die gelesen, wirklich wie Lyrik, habe ich immer gedacht, das ist so toll übersetzt. Weil
schafft
es so,
das auch diesen Takt so?
Es schafft diesen Takt und es schafft aber auch, genau, aber es schafft auch das Fragmentarische, ohne dass du das Gefühl hast, oh Mann, ja, die Übersetzungs-, also weil unsere Sprache ist auch manchmal so, I don't know, ist zu... und das ist aber trotzdem sich im, es liest sich im Deutschen so, als hätte sie es genau so geschrieben. Weißt du? Also wahnsinnig toll übersetzt.
Jetzt hätte es genau so sein müssen.
Ja, und es ist ein schwieriges Thema, denkt man, aber es ist auch ganz tröstend und ganz warm und ganz schön. Und man hat ganz viel Respekt vor dieser Figur und vor diesem Mut, sich um diese Halbschwester zu kümmern und vor diesem Mut, dieser Trauer zu begegnen. Und man mag diese Beziehung so gerne. Und diese Dohle ist sowieso ein cooler Vogel auch. Also man will eine Dohle haben auch danach.
Ja. Ja, die besten Bücher der Welt wurden über Trauer geschrieben,
das Trauerarbeit und so. Das stimmt, und da hatten auch Vögel in Beteiligung. Auch,
genau. Und, aber was es selten gibt, ist, dass gute Beziehungen, also so positiv funktionierende Beziehungen beschrieben werden. Oft sind Beziehungen literarisch viel interessanter, in denen es drunter und drüber geht und alle sie sich anschreien. Und
gerade in dieser Trauer denkt man ja, da bricht jetzt diese Beziehung auseinander. Und also es ist nicht ganz klar, weil es ist auch nicht so eine zuverlässige, sie ist sowieso keine zuverlässige Erzählerin, aber manchmal heißt es so im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten, im fünften, im sechsten, im siebten Jahr der Trauer und du hoffst immer, dass es nicht so lange gedauert hat, aber du ahnst, dass es so lange gedauert hat. Und es ist trotzdem irgendwie so ein warmes, tröstliches, verbundenes. Je weiter die sich auseinander diffundieren sozusagen, desto näher wachsen die zusammen auch, weil der daran glaubt, dass sie das machen muss und dass sie zurückkommen wird. Das ist so Magic. Also ich finde es Wahnsinn.
Das ist auch eine Gabe, ne? Wenn man so daran glauben kann, dass die Liebesperson zurückkommt.
Ja.
Und es von irgendwelchen Ängsten zerfressen wird.
Ja, oder auch von so, jetzt reißt es doch mal zusammen und ist doch mal gut jetzt oder sowas. Egal, ja. Also, dass man einfach auch so Leute so lässt Und es ist ganz, also ich habe das alles am Anfang ja erzählt, das erfährt man erst so wirklich nach und nach. Tut mir leid, wenn ich jetzt was gespoilert habe, aber ihr vergesst das wieder, ihr seid so von der Sprache mitgerissen, dass euch das nicht auffallen wird, hoffe ich. Weil es ist so ein unmittelbares Erzählen. Und ganz vieles ist auch unklar, ne? Wovon lebt die? Wie kann die jetzt wochenlang einfach unterwegs sein? Also nicht nur, wovon lebt die unterwegs, sondern auch, wer zahlt ihre Krankenversicherung und so ein Kram. Aber es ist einfach total spannend und man folgt ja so gern, auch wenn es so schmerzvoll ist.
So. Und was willst du jetzt deswegen als nächstes lesen, wenn sie so die...
Alles, was Lisa Mensing übersetzt hat, will ich mir jetzt angucken. Und ich habe mir tatsächlich die Landings von Richard Skelton angeguckt und muss da aber sagen, also könnt ihr euch mal angucken, worum es geht, darüber will ich jetzt gar nicht reden, ob mir das nicht zu viel ist auch. Aber das sind so, also ohnehin, das ist sowieso vielleicht ganz geil, vielleicht hilft euch noch, wenn ich euch sage, also deswegen kauft auch dieses Buch. Ganz am Ende ist ein Dank von Caro Fantuino, und ich hoffe nur, dass ich es richtig ausspreche, da dankt sie Menschen für ihre Bücher. Eine ganze Seite. Ich sage nur ganz kurz, es fängt mit Diane Ackerman an und es hört mit Kate Zambrano auf. Mhm. Und dazwischen sind alphabetisch Autorinnen, und ich sage euch, wenn ihr diese Liste habt, alleine diese Liste ist wert, dass ihr das Buch kauft. Also das ist wirklich, ich hab laut gelacht vor Freude und Begeisterung. Und also ich hoffe, dass von Caro Fantuino jetzt auch noch ganz, ganz viel übersetzt wird. So viel hat sie, glaube ich, noch nicht geschrieben, so drei Bücher.
Das ist ihr Debüt, ne?
Das Romandebüt. Sie hat, glaube ich, ein Erzählband und man merkt auch an, dass sie Lyrik kann. Also sie hat, glaube ich, auf Niederländisch auch Lyrik gemacht. So, jetzt müssen wir das Thema wechseln, sonst steigere ich mich noch in irgendwas rein.
Ich meine, so weit weg gehen wir jetzt gar nicht von der Trauer, aber doch ein Stück. Also ich glaube, es ist eine ganz andere Art des Erzählens. Und zwar ein alter Bekannter, Didier Eribon, eine Arbeiterin, darüber will ich gerne mit dir reden. Der Untertitel ist Leben, Alter und Sterben, und übersetzt.
Sonja Fink.
Genau, es ist von der großen Annie Arnaud-Übersetzerin Sonja Fink. Didier Eribon muss ich dir ja auf gar keinen Fall irgendwie erklären, und ist den meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Also, das ist ein französischer Soziologe, der hat Rückkehr nach Reims geschrieben, ist ein internationaler Bestseller gewesen über den Tod seines Vaters und über also eine soziologische Perspektive auf seine Herkunftsfamilie. Er kommt aus einer sehr, also aus einer klassischen Arbeiterfamilie im Norden von Frankreich. Er war der Erste, der Abitur gemacht hat in der Familie, er war der Erste, der studiert hat, und er hat sozusagen die Klasse, aus der er gekommen ist, verlassen. Und das war so das große Thema, und das guckt er so mit dem Besteck von Foucault und Bourdieu an. Das sind so seine beiden Säulenheiligen. Über Foucault hat er auch eine große Biografie geschrieben.
Auch in der Zeit, als die Rechte so wieder...
Genau, also da ging es darum, dass früher die Arbeiterschaft in Frankreich ja, oder die Arbeiterklasse immer links gewählt hat. Es waren Kommunisten, also die kommunistische Partei in Frankreich war viel stärker als in Deutschland der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und irgendwann haben die alle angefangen, Front National zu wählen und sowas. Und der hat halt gefragt, warum passiert das? Warum haben die Gewerkschaften keine Attraktivität mehr? Warum gibt es jetzt nur noch so... Warum ist die rechte Ideologie so attraktiv für die ganze Arbeiterklasse? Während er als Schwuler... Upper Class
Akademiker
dann natürlich eher links wählt und guckt es halt mit seinem soziologischen Besteck an und guckt auf seine Familie und guckt auf...
Ich muss einfügen?
Ja.
Weil ich glaube, dass, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig erinnere, aber es war so zumindest die Erzählung, dass weil er in Rückkehr nach Reims Annie Arnaud so erwähnt hat, gab es dann plötzlich dieses deutsche, weil das Rückkehr nach Reims so durch die Decke gegangen ist. Und dann gab es so einen riesen, oh Moment mal, er erwähnt diese Annie Arnaud, wer war das?
Genau, die vorher schon mal übersetzt wurde, aber in Deutschland überhaupt nicht funktioniert hat. Und er hat so diese Bewegung des autofiktionalen Erzählens. Also er guckt die eigene Familie an, was auch Annie Arnaud macht, und anhand der eigenen Familiengeschichte oder besondere Ereignisse, wie den Tod des Vaters jetzt, oder bei Annie Arnaud gibt es ja ganz viel an verschiedenen Stellen.
Der Tod von allen.
Genau, der Tod von allen. das dann so über auf die Gesellschaft Rückschlüsse gemacht werden kann.
Er hat so gesagt, was sie ihm bedeutet, und dann hat es plötzlich so ein Wiederinteresse sozusagen gegeben. Deswegen auch ganz cool, dass es jetzt Sonja Fink übersetzt hat.
Ja. Und in dessen Fahrweise dann auch Edouard Louis so berühmt wurde und so. Genau, also er hat praktisch das autofiktionale Erzählen wieder so sehr salonfähig gemacht. In einer Arbeiterin geht, surprise, surprise, um seine Mutter. Seine Mutter hat das wird im Laufe des Buches klar, eine unglaublich traurige Biografie eigentlich. Also die ist in so einem kleinen Kaff in der Nähe von Reims, ist sie auf Reims, sagst du, aufgewachsen. In einem Waisenhaus. Also sie war das war ein Unfall, seine Mutter und die Eltern haben sie verstoßen und sie ist in einem Waisenhaus aufgewachsen, ist bis sie 14 war in die Schule gegangen, dann hat sie angefangen zu arbeiten als Kindermädchen, Putzkraft und sowas und hat dann relativ früh halt einen anderen Hilfsarbeiter kennengelernt, den geheiratet und das war dann ihr Ehemann bis er gestorben ist und auch der Vater von Didier Ribon. Und sie ist ihr ganzes Leben lang eigentlich Putzfrau gewesen und sowas und hat in der Fabrik gearbeitet und in so einer Glasfabrik da, also so völlig perspektivlos. Sie hatte gar keine Chance. Ihr ganzes Leben bestand eigentlich aus Arbeiten. So. Und irgendwann ist sie zu krank und zu alt, und um sich selbst zu kümmern. Und Didier Ribon und seine drei Brüder müssen überlegen, okay, was machen wir jetzt mit der Mama? Und dann sagt er, naja, ich hole sie nach Paris. Und sie sagt, aber ich will nicht nach Paris. Ich kenne da niemanden. Ich will hier in der Nähe bleiben. Und alleine bleiben kann sie aber nicht. Also muss sie ins Pflegeheim. So, und dann sucht er ein Pflegeheim. Und das ist ganz, ganz bitter und schrecklich. Und ich glaube, das kann man auch bis zu einem gewissen Grad generalisieren. Da ist es völlig egal, ob das jetzt in Frankreich ist, in der Region oder auch in Deutschland. Also in meinem Bekanntenkreis haben gerade viele ihre Eltern oder Großeltern zu pflegen und stehen genau vor dieser Frage, wo bringen wir unsere Verwandten unter, um die wir uns nicht jeden Tag selbst kümmern können, weil sie zu weit weg sind. Und dann muss man halt Orte suchen, wo sie gut betreut werden. Und er schreibt es in Frankreich in diesem System, dass eigentlich da alle verlieren. Also die Betreuenden, die sich um die Alten kümmern müssen, die schaffen das nicht, die haben viel zu viel Arbeit, die können die einmal die Woche duschen, weil sie keine Zeit haben, die mehrmals zu duschen. Und die alten Leute, die da, so würde ich schon fast sagen, die interniert sind, die sind ans Bett gefesselt und sind praktisch wie so auf dem, wie im Vorzimmer des Todes wären sie so geparkt, ohne noch irgendeine Art der politischen Einflussnahme zu haben, ohne eine Form von Nähe, Zuneigung, Sozialität zu haben. Und das
ist auch keine Frage des Geldes.
Nee, er meint auch, also Geld spielt bei ihm nicht so eine große Rolle, aber er hat halt keine, erstens war es total schwer, ein Pflegeheim zu finden und zweitens eins, wo die Mutter halt auch hin wollte, sie wollte möglichst in der Nähe bleiben sie ist dann auch relativ schnell danach gestorben. Er war dann noch ein einziges Mal da, sie war so 7, 8 Wochen da. Und dann ist sie, wie so gesagt, wie an Einsamkeit und Verweigerung gestorben. Und das ist bitter traurig. Aber es ist etwas, was uns leider alle betrifft. Also wir alle haben früher oder später damit zu tun. Entweder haben wir gute Freundinnen, deren Eltern ins Pflegeheim sind, oder es ist unsere eigenen Eltern so. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was in der Phase des Lebens passiert, in der wir nicht mehr füreinander, also für uns selbst sorgen können. Mhm. Und gerade hier in Berlin ist es ja so, dass eigentlich alle sehr weit weg wohnen von ihren Eltern. So. Und dann muss man überlegen, ja, wer kümmert sich? So. Aber das ist nur so, sag ich mal, der erste Schritt in dem Buch. Er geht dann noch weiter und denkt dann halt in seiner gewohnten Didier Ribon-Manier. Und ich finde das sehr gut. Manchen hier, David Hugendick, hat es zum Beispiel gar nicht gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Über seine Mutter nach und über die verschiedenen Lebensstationen und auch über das Alter. Und er sagt zum Beispiel, dass dieses Buch auch wie so eine Art Zwilling ist von Simone de Beauvoirs Buch Die Alten. Das hat sie.
Das Alter.
Das Alter. Ich verwechsel es mal. Das Alter. Genau. Das hat sie so in den 70er Jahren geschrieben. Ja. Und sie war so die Erste, die diese Lebensphase so philosophisch durchleuchtet hat. Und dann gibt es so, und das finde ich, da gibt es so zwei, sag ich mal, wie auch Erzähltöne. Wenn er über seine Mutter schreibt, über ihre Biografie, ist es ganz leicht lesbar und es ist unglaublich interessant und süffig. Und wenn er aber über Simone de Beauvoir und auch Norbert Elias und Foucault und alles und dann schimmert auch auf einmal so dieser elitäre akademische Duktus durch und sowas. Also mich hat es jetzt nicht so sonderlich gestört, aber es sind einfach so zwei verschiedene Töne auch, als würden wie zwei Menschen sprechen. So. Und das ist nicht so richtig gut zusammengeleimt, finde ich. Aber es ist interessant, wie er über zum Beispiel den Rassismus seiner Mutter schreibt, ne? die einfach wirklich rassistisch ist. Und er kriegt das auch nicht aus ihr raus, muss aber damit umgehen. Oder wie er über den Dialekt der Mutter spricht. Mhm. Ne? Sie spricht halt kein dieses Hochfranzösisch. Und er leitet dann daraus zum Beispiel ab, wie sehr der Dialekt daran hindert, in gewisse Klassen aufzusteigen. Und wenn man halt aufsteigen will, muss man den Dialekt ablegen. Und das sind so Reflexionen, das lese ich mit unglaublich viel Gewinn.
Das weil war das, bei Luia auch ein Riesenthema. Genau. Ne?
Und was mich wahnsinnig gestört hat, was aber kein Didier Eribon-Thema ist, und zwar, er spricht ganz oft, seine Mutter kam aus der Unterschicht. Und das ist ein soziologischer Begriff, der ist eingeführt so, ne? Es gibt die Oberschicht und die Unterschicht, aber ich finde es unmöglich, dass immer noch darüber so gesprochen wird. Ich würde gerne eine Kritik dieses Begriffs, so, weil Unterschicht halt immer suggeriert, dass die Menschen, die in dieser, also man könnte ein anderes Wort nehmen, Arbeiterklasse zum Beispiel, das klingt viel weniger abwertend, aber er benutzt halt diesen Begriff so total typisch. Und ich kenne das auch aus meiner Familie, also das aus so DDR-Familien, da wurde ja auch so vielen Klassen gedacht. Und die niederen Schichten oder die Unterschichten. Und das bedeutet halt immer, oder finde ich, schwebt so mit, auch wenn das vielleicht nicht direkt so gemeint ist, aber dass diese Menschen eigentlich weniger wert sind. So. Und ich finde, man sollte dieses Wort einfach komplett ersatzlos streichen.
Kann man mal sehr schön überlegen, weil ich finde, Arbeiterklasse trifft es halt auch nicht, weil das ja quasi, also das ist ja auch so ein Begriff, der verbunden ist sozusagen mit diesen ganzen Gewerkschaftskämpfen und so weiter. Und das würde ja andersrum bedeuten, dass die anderen nicht arbeiten. Und dann denke ich auch immer an zum Beispiel Edouard Louis' Vater, der natürlich viel gearbeitet hat, also geschuftet hat, aber der dann ja eigentlich das ganze Leben krank und versehrt und zunehmend betrunken zu Hause auf dem Sofa lag. Also das ist total interessant.
Weil aber auch der Mensch ist keine Unterschicht.
Nee, aber was ist das? Also was versucht der da?
Dann ist er trotzdem innerhalb der Arbeiterklasse noch. Auch wenn er, ich glaube, man kann zur Arbeiterklasse gehören, ohne arbeiten zu gehen.
Ich glaube, es wäre gut, das noch durch was ganz Neues zu ersetzen. Vielleicht ist das die Aufgabe.
Aber dann nicht mit solchen Wörtern wie oben und unten oder nieder und hoch. Oder
Arbeiter und? Was ist denn das Kontra?
Proletariat, prekär. Aber prekär finde ich es auch. Also wenn man einen Menschen sozusagen als prekär bezeichnet, ne, dann ist das immer ein, du bist an der Schwelle zum Verfall oder sowas. Und ich finde, dass überhaupt nicht die Komplexität dieser Biografien erfasst, solche Wörter. Das ist einfach viel zu kurz gedacht.
Aber das ist ja das, woher er kommt. Und warum findet er das nicht? Also das wäre ja sein Job.
Ja, genau. Er ist einer der prominentesten Soziologieprofessoren in Frankreich. Wieso muss er solche flachen Begriffe nutzen? Das stört mich. So.
Das ist vielleicht, weil das vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, aber es ist ja oft so diese Bilder, die damit verknüpft sind und die Klarheit, die dann leider doch wegen, also ob es sowas ist, ne? Also ob es sozusagen die Schublade so deutlich aufziehen, dass man gar nicht anders kann, als irgendwie da reinzuordnen.
Ja, es ist ja auch ein eingeführter Begriff, das kommt ja auch nicht von ihm. Ne? Er benutzt den einfach nur weiter, aber wir kritisieren ja auch andere Begriffe. So. Ja, und mich hat das gestört, aber das ist das ist eine kosmetische Kritik, trotz allem. So. Ja. Unterm Strich finde ich, ich finde einfach, wenn man Eribon liest, lernt man ganz, ganz viel auch darüber, wie man so auf die Welt schauen kann und was auch so die großen Dramen der Welt sind, aber auch die politischen Implikationen, dass man halt sagt, hey, eigentlich müssen wir auch wie so eine Art Lobby bilden für die Alten, die sich eventuell in diesen Pflegeheimen nicht mehr so wehren können. Und ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, wie man das machen könnte. Ne? Er macht den Vergleich zu den Frauen und zum Feminismus, die sich halt verbünden können und dann so eine starke Gemeinschaft bilden. Und die Alten können das nicht, weil die alle isoliert in ihren Zimmern liegen. Und, und ich denke mir, dass man zum Beispiel jetzt wir als jüngere Menschen nicht nur den Opi ein bisschen häufiger anrufen können, sondern vielleicht auch jetzt bei den nächsten Wahlen, die so anstehen, schauen, welche Parteien in ihren Programmen drinstehen haben, wie die genau diesen Pflegeproblem entgegentreten. Wie schaffen die das, dass es nicht für uns alle in den letzten Lebensjahren, die wir haben, wenn wir in die Pflegeheime müssen, viele von uns müssen das einfach, dass das nicht einfach eine Horrorveranstaltung wird. So, ne? Also, dass man da schon früher drüber nachdenkt und genau solche Überlegungen entfacht Eribon beim Lesen. Und das finde ich wichtig und gut.
Eine Arbeit.
Toll übersetzt auch. Also, das liest sich wahnsinnig schnell und gut und klug.
Zwei zum Schluss.
Warst du jetzt zu pathetisch?
Nein, gar nicht. Nee.
Ja, okay,
nee, auch nicht. Ich hänge immer noch ein bisschen an der Begriffsfindung. Mhm. Und ich hänge immer noch, also ich will diese politische Diskussion gar nicht aufmachen. Aber ich dachte halt auch so, es muss ja noch was nach, also naja,
Ja, der provoziert halt diese Diskussion, finde ich.
Das ist super, also ja. das ist total gut.
Ja, kleine Empfehlung zum Schluss.
Chukwuebuka IB, übersetzt von Cornelius Reiber, der auch Darren Grifa übersetzt hat. Und deswegen bin ich überhaupt so super neugierig gewesen. Hat ein Roman geschrieben, der im Deutschen Wünschen heißt. Im englischen Original heißt der Blessings. Und der erzählt die Geschichte von Obiefuna, der in den 2010er Jahren in Nigeria groß wird. Der Vater hat irgendwie einen Laden und ein Bekannter vom Vater stirbt. Und es ist so ein bisschen eine Ehrensache, dass der seinen Sohn mit zu sich in die Familie holt. Und zwischen Obiefuna und diesem Sohn, da sind die irgendwie so Anfang Teenager-Alter, im Teenager-Alter, entspinnt sich so ein romantisches Interesse und so eine liebevolle Neugier und so eine sexuelle Neugier auch. Und der Vater erwischt Obiefuna.
Pikant.
Und schafft ihn in ein christliches Internat, dort irgendwo in der nächsten Stadt. Und das ist so die Geschichte, die im Kern erzählt wird. Und wie Obiefuna in diesem Internat, und das ist ganz, ganz schrecklich beschrieben, weil es super hart ist und also ganz streng und auch mit so körperlichen, also man hat ganz viel Beklemmung dabei. Und trotzdem ist das auch genau der Ort, wo Obiefuna sozusagen diese aufkeimende Attraction, also diese, wie sagt man das?
Das Begehren,
genau. Mhm. Nicht nur wirklich richtig entdeckt, sondern auch wirklich experimentiert und also auch auf sehr, sehr verschiedene Weisen da irgendwie zu einem jungen Mann wird. Man folgt ihm und vor allem seiner Familie, es ist eigentlich eine nigerianische Familiengeschichte mit einer unfassbar großartigen Mutterfigur tatsächlich auch und folgt Obiefuna dann für die nächsten Jahre. Ich glaube, das Wort Homosexualität kommt ganz spät im Roman überhaupt erst vor, aber es ist natürlich ein Roman, der genau davon handelt und er ist ganz, ganz hart und trotzdem hoffnungsvoll und wichtig, glaube ich. Chukwuebuka IB, müsst ihr alle lesen, finde ich.
Welcher Verlag?
Fischer.
Ah, schön. Fischer. Doch, Fischer-Verlag. Toll.
Fischer. Und ganz tolles Cover, oder? Das ist so schön.
Ja.
Da muss man auch mal sagen, ja. Und du?
Ich will einen Sommer auf der Fahrradinsel. Ariane Pinel.
Mhm.
Im Mayrisch Verlag ist es erschienen, übersetzt von der tollen
der allerbeste Mayrisch
Nele Verlag. Deutschmann. Genau, und der Mayrisch Verlag ist ja schon ein Fahrradverlag, auch die haben die Philosophie des Radfahrens veröffentlicht. Ein ganz tolles, sehr erfolgreiches Buch. Die haben Hannah Ross des Revolutions herausgebracht. Eins meiner absoluten Fahrradlieblingsbücher. Und jetzt Sommer auf der Fahrradinsel. Das ist ein Buch für Kinder ab 4.
Ne?
Das ist mal was anderes.
Und du hast
aber
trotzdem Spaß gehabt.
Genau, ja, weil ich habe gerade in meinem eigenen, in meinem anderen Account, habe ich ja gerade mir so eine neue, darf ich ein bisschen Werbung dafür machen?
Ja, bitte, mach mal Werbung.
Habe ich so eine neue.
Sag mal
neue,
deinen Account Ludwig Lohmann.
Ludwig-Lohmann, ja, kennt ihr bestimmt. Eine neue Kategorie, mir nämlich überlegt, weil ich gerne mehr über Bikebooks schreiben will und über Bücher, in denen Fahrradfahren auf ganz verschiedene Arten und Weisen verhandelt wird. Und so auch in diesem Buch, da geht es nämlich um Zoe, die ihre Freundin auf einer Insel besucht. Also Zoe wohnt, glaube ich, in, würde ich mal schätzen, sowas wie Paris. Und die besucht ihre Freundin auf einer Insel, auf der Autos verboten sind.
Wie Hiddensee,
also sowas
zum Beispiel.
Wie Hiddensee, genau. die beiden großen, schönen Orte der Welt. Und da kann auf einmal Zoe mit ihrer Freundin dort morgens, wenn sie Brötchen holen fährt, alleine mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren.
Weil
oder nachmittags
passiert.
Alleine, so als 4-, 5-, 6-Jährige mit dem Fahrrad an den Strand. Und das findet die total cool. Und die hat ein großes Freiheitsgefühl. Die Eltern müssen keine Angst haben, weil sie halt, da herrschen einfach nicht diese Gefahren. Und dann fährt sie zurück in die Großstadt und dann will sie das wieder machen. Und da sagen die Eltern, nee, du darfst halt nur Fahrrad fahren im Hof. So überall woanders ist es gefährlich. Und die Zoe denkt sich so, nee, warte mal. Was ist denn das für eine Welt? Das ist doch vollkommen unlogisch. Es gäbe die Möglichkeit, dass ich einfach überall Fahrrad fahren könnte. Aber die Welt ist so gebaut, dass ich Angst haben muss, auf die Straße zu gehen.
Da hat sie deine Gedanken laut ausgesprochen.
Genau,
oder?
Und es ist es gibt ja viele Städte, die das schon ausprobieren. Also zum Beispiel Paris in bestimmten Stadtteilen, wo Autofahren sehr, sehr eingeschränkt ist und wo dann auch tatsächlich wieder viel, viel mehr Kinder auf der Straße fahren. Aber es sind ja nicht nur Kinder, es sind auch ältere Leute oder Menschen, die sich so unsicher fühlen im
einfach keine Lust haben, da
zwischen SUVs rumzufahren. Genau. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig toll gezeichnetes Buch, eine sehr, sehr schöne Geschichte da, also wie man auch schon Kindergartenkinder daran heranführen kann, dass Städte nicht so gebaut sein müssen, wie sie aktuell zumindest in Deutschland oder zurzeit noch sind. Genau, also ich bin sehr dafür, dass Städte so werden, wie Zoe die sich wünscht. Und ich bin sehr dafür, dass ihr alle dieses Buch euren Kindern vorlest.
Oder einfach selber lest.
Das Sommer muss auf der Fahrradinsel. Mayrisch Verlag, mega gut, dass ihr das gemacht habt. Weiter so bitte.
Okay.
Gut.
Wir sehen uns ganz bald wieder, weil wir Folge 63 schon am 7. Mai aufzeichnen. Ja. Und es geht jetzt immer 20 Uhr los. Ich habe mich ganz kurz gefragt, ob es am Anfang vielleicht immer noch so ein bisschen, ne? Also wir fangen jetzt immer 20 Uhr an. Und 7. Mai, Folge 63.
Genau. Wir vielen Dank euch fürs sehr, Zuhören. Dass ihr zuhört, zuschaut und falls uns euch gefällt, was wir tun, wie immer, spendiert uns doch einen Kaffee oder einen Grauburgunder oder
danke, einen
Friseurbesuch. info@blaueschwarzberlin bei PayPal. Dankeschön. Gute Nacht.
Nacht.
Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz-Berlin.